Wir fahren jetzt weiter mit dem Thema der Wiedergeburt, und zwar aus Wasser und Geist. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus also direkt Bezug nimmt auf die Wiedergeburt Israels in Hesekiel 36, wo erklärt wird, alttestamentlich, dass diese Erneuerung zu einer neuen Schöpfung, neues Herz und ein neuer Geist, dass das durch Wasser und Geist geschehen soll. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, was bedeutet denn dieses Wasser und dieser Geist? Nun, das Wasser können wir ermitteln, indem wir Epheser 5 aufschlagen, wo der Apostel Paulus darüber spricht, wie der Herr Jesus für die Gemeinde sich am Kreuz hingegeben hat und mit welchem Ziel. Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus, das ist griechisch für der Messias, ja? Lohnt sich immer wieder mal Messias einzusetzen, wenn Christus steht, da merkt man, das ist nicht ein Familienname, sondern das ist ein Titel. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Jetzt wird hier erklärt, die Waschung mit Wasser durch das Wort. Und damit wird klar gemacht, das Wasser meint das Wort Gottes. Und wie reinigt das Wort Gottes? Das Wort Gottes zeigt uns die Schuld in unserem Leben auf. Sie zeigt die Heiligkeit Gottes und sie zeigt unsere Schuldhaftigkeit und Unreinigkeit. Und das soll uns dazu führen, dass wir erschrecken, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern unsere Schuld Gott bekennen. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie das Wort reinigen, das geschieht durch das Bekenntnis, und es ist das Wort Gottes, das uns dazu führt, eben unsere Schuld zu bekennen und diese Reinigung zu erfahren. Und damit erweist sich das Wort Gottes als das reinigende Wort. Und eine Bekehrung, eine Wiedergeburt geschieht eben dadurch, dass Gottes Wort verkündigt wird und Menschen ins Licht stellt, so dass sie realisieren, ich bin ja in der Finsternis. Sie müssen ins Licht gestellt werden, ihre Schuld bereuen, Gott bekennen im Gebet und die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Und so geschieht die Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Nun, wir haben in Hesekiel 36 gelesen, dass Gott dort spricht von seinem Geist, den er ins Innere geben wird. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt eben durch das Wort Gottes an den Herzen der Zuhörer. Er muss die Herzen öffnen, die Menschen ziehen und das Wort klar machen. Und so ist es eine Einheit, Wasser und Geist. Und so geschieht die Bekehrung und so geschieht die Wiedergeburt. Und wenn wir noch weiterlesen in Johannes 3, da sagt der Herr Jesus in Vers 7, verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ein wunderbares Wortspiel, weil Das Wort Wind auf Griechisch, Pneuma. Das ist übrigens dasselbe im Hebräischen, wäre es Ruach. Also, der Jesus hat im Gespräch mit Nikodemus gesagt, Ruach. Und Johannes musste ja unter Inspiration des Heiligen Geistes das Johannesevangelium nicht auf Hebräisch schreiben, sondern auf Griechisch. Und da hat er das Wort Pneuma benutzt. Pneuma heißt Geist oder Wind. Da haben wir wieder das Thema der Vieldeutigkeit der Wörter. Aber hier steht, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Ja, der Zusammenhang macht klar, da kann man nicht übersetzen, der Geist weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Ja? Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Es geht wirklich um das Bild vom Wind. Plötzlich dreht der Wind. Ja? Und wir wissen nicht, warum. Ja, wenn man so da auf der Erde steht. Ich sage jetzt nicht von solchen, die im Weltall wie über einen Satelliten das beobachten würden. Ja? Aber wenn man da steht, der Wind kommt und dann wendet er wieder. Völlig unberechenbar. Und nun ist es ein Wortspiel, weil eben Wind gleichzeitig auch Geist bedeutet. So symbolisiert der Wind das Handeln, das Wirken des Geistes Gottes, das eben nicht dazu passt, wie wir denken müssen, jetzt muss es so sein, jetzt muss es so sein. Ja? Sondern der Heilige Geist handelt nach seinen weisen Plänen. Er ist Gott. Und Gott sagt in Jesaja 55, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Aber hier sagt der Herr Jesus etwas Überraschendes. Er sagt eben, der Wind ist nicht berechenbar für den Menschen. Und dann sagt er, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also der Heilige Geist wirkt eben, wie er will. Und Menschen kommen zum Glauben. An Nikodemus wird schließlich wiedergeboren. Warum nicht die anderen? Warum nicht Kaiaphas? Ja? Nun, natürlich, Gott zieht jeden Menschen. Sagt Römer 2, Vers 4, macht das ganz klar, dass Gott auch die verloren gehen, zieht. Aber wenn sie ständig dem Ziehen Gottes widerstehen, schließlich gehen sie verloren. Für ihre eigene Verantwortung. Aber eben hier hat der Geist Gottes gewirkt in dieser Nacht an Nikodemus. Und sobald er dann zum Glauben gekommen war, wurde er auch so unberechenbar für die Menschen. Weil er dann ein Mensch wurde, der geleitet wird durch den Geist Gottes. Und schauen wir diese Unberechenbarkeit der Gläubigen. In 1. Korinther 2, da heißt es von den nicht erneuerten Menschen. Sie sind natürliche Menschen. Der Apostel erklärt 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und jetzt sagt er von dem Gläubigen, der sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Merken wir, der Geistliche, das ist jetzt eben der Mensch, der wiedergeboren ist und sich auch durch den Heiligen Geist leiten lässt, sonst wäre er ein fleischlicher Christ. Von denen ist nachher die Rede in 1. Korinther 3. Aber der Geistliche, das ist der sich vom Heiligen Geist leiten lässt und der bekommt von Gott eben die Fähigkeit, die Dinge gottgemäß zu beurteilen. Der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Und zwar, weil er kann nicht eingeschätzt werden, weil das Denken Gottes ist für die Menschen der Welt unberechenbar. Und darum heißt es, wer hat denn den Sinn des Herrn erkannt? Gottes Denken ist unberechenbar für die Menschen dieser Welt. Und der Gläubige, der sich leiten lässt durch den Geist Gottes, wird in dem Sinn unberechenbar. Darum sagt der Herr Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und so wurde dieser Nikodemus unberechenbar. Plötzlich erscheint er bei Pilatus. Beziehungsweise Josef von Arimathea erscheint bei Pilatus und er tut sich dann zusammen mit Josef von Arimathea und bringt eben all diese wertvollen Gewürze für das Begräbnis des Herrn Jesus. Ja, gehen wir weiter in Johannes 3. Nikodemus stellt weiter Fragen. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Ein ganz großer Politiker in Amerika wurde einmal gefragt, weil er eine unglaubliche Allgemeinbildung hatte: Warum wissen Sie eigentlich so viel? Woher haben Sie dieses Allgemeinwissen? Und dann sagt er: Weil ich mich nicht gescheut habe zu fragen. Also Fragen sind ganz, ganz wichtig. Durch Fragen kommen wir weiter. Und wir sehen, Nikodemus stellt Fragen. Wie kann dies geschehen? Vers 9. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Er war einer der allerhöchsten Rabbis von Israel, vom Sanhedrin. Und darum nennt der Herr Jesus ihn der Lehrer Israels. Und der Herr Jesus ist verwundert über seine Unwissenheit. Er müsste es wissen. Aber warum wusste er es nicht? Weil er ein natürlicher Mensch war. 1. Korinther 2, Vers 14. Und der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Und das ist auch der Punkt, warum liberale Theologen, wieso verstehen die Dinge und Zusammenhänge des Wortes Gottes nicht? Es liegt nicht am Intellekt. Es liegt daran, wenn einer ein natürlicher Mensch ist, dann kann er die Dinge des Geistes Gottes nicht aufnehmen und erkennen. Aber der Geistliche, der nimmt das auf. Und er konnte auch als einer der größten Rabbiner diese Dinge nicht verstehen. Und der Herr Jesus macht ihm das klar. Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Er war eben noch nicht wiedergeboren. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wieso spricht der Herr Jesus plötzlich in der Wir-Form? Er sagt ja immer, Amen, Amen, ich sage dir. Und jetzt sagt er, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Nun, der Herr Jesus spricht von sich als dem Sohn Gottes und er spricht von dem Heiligen Geist, der auf ihn gekommen war, wie eine Taube, haben wir in Kapitel 1 davon gelesen. Das ist das Zeugnis des Sohnes Gottes und das Zeugnis des Heiligen Geistes, der eben wirkt an Menschen, damit sie zur Bekehrung kommen. Darum sagt er, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Das ist wieder ein Rückverweis auf das Vorwort. Er kam das Seinige und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das tönt so absolut, ja? Als würde niemand zum Glauben kommen. Aber dann heißt es, aber es gibt Ausnahmen. So viele ihn aber aufnahmen. Und darum sagt der Herr Jesus hier, wir reden, was wir wissen, unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Und wirklich, fast niemand vom Sanhedrin kam zum Glauben. Aber es gab Ausnahmen. Und dann Vers 12, wenn ich euch das Irdische gesagt habe, jetzt spricht er wieder nur von sich allein, ich, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Was meint das? Nun, Hesekiel 36 hat zu tun mit Israel und hat zu tun mit dem irdischen Reich. das Gott Israel verheißen hat. Das tausendjährige Reich, das sind irdische Dinge. Und der Jesus sagt, wenn ich euch das Irdische gesagt habe, also das von Hesekiel 36, und ihr, sogar die führenden Rabbis, versteht das nicht. Das mit der Wiedergeburt und so weiter. Ja, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich das Himmlische sage? Und darauf kommen wir noch mehr. Im Johannesevangelium, da finden wir so wunderbare Schätze der himmlischen Herrlichkeit im Zusammenhang mit dem ewigen Sohn und mit dem ewigen Vater und in Verbindung mit dem Vaterhaus im Himmel. Ich war in Johannes 2, haben wir gehört, wie der Jesus sagt, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das Haus des Vaters, das Vaterhaus, das ist der Tempel in Jerusalem. Aber wir werden dann später sehen, wenn der Herr Jesus mit seinen 11 Jüngern zusammen ist, die zu denen gehören, die ihn aufgenommen haben und denen er das Recht gegeben hat, Kinder Gottes zu sein. Der falsche Jünger, Judas, war dann schon draußen, Kapitel 13. Aber dann Kapitel 14, da sagt er, ich schlage auf, Johannes 14, 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Das sagt er als Antwort, wie wir schon gesehen haben, wegen dieser Erschütterung der Jünger, wenn einer der Führer plötzlich eben überraschenderweise gefallen ist. Niemand hätte das gedacht. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich aber hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Er spricht wieder über das Haus des Vaters. Und nach Johannes 2 war ja das der zweite Tempel in Jerusalem. Wenn wir hier im Modell sehen, Jerusalem im Jahr 32, also zu der Zeit, wo diese Nacht stattgefunden hat, Nikodemus kommt nachts zu dem Herrn Jesus in Jerusalem. Und wir sehen den Tempelplatz da, das Haus des Vaters. Aber in Johannes 14 war den Jüngern ohne Zweifel sofort klar, jetzt spricht er nicht vom Tempel in Jerusalem. Wovon spricht er? Von dem himmlischen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19 sagt, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Da erfahren wir, im Himmel gibt es einen Tempel und eine himmlische Bundeslade. Ja, und Hebräer 8 sagt ja, dass das Heiligtum auf Erden, Stiftshütte und dann auch der Tempel, das war nur ein Schattenbild des Originalen. Und nun sagt der Herr Jesus in Johannes 14, den Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, der Herr Jesus würde hingehen und für sie dort eine Stätte zu bereiten. Das heißt also, ihre Zukunft wird sein, ihr werdet wohnen im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit. Das ist nicht das gleiche wie das tausendjährige Reich auf der Erde. Das sind die irdischen Dinge. Und der Jesus sagt, wenn ihr schon die irdischen Dinge nicht versteht, wie wollt ihr dann die himmlischen verstehen? Und er macht also hier klar, die Zukunft der Gläubigen, die dann zur Gemeinde gehören sollten, das ist das Vaterhaus im Himmel. Und die Gemeinde, das wird eben dann in den Briefen von Paulus besonders klar gemacht, war ein Geheimnis von Ewigkeit her. Epheser 3 sagt, dass Gott den ewigen Ratschluss gefasst hat. Und zwar in Bezug auf die Gemeinde. Als ein Leib bestehend aus Gläubigen, aus den Heiden und den Juden. Und dieses Geheimnis der Gemeinde war nie geoffenbart worden in früheren Generationen, sagt Epheser 3. Von Ewigkeit her war es verborgen in Gott. Und erst mit dem Kommen des Herrn Jesus und dann insbesondere durch das Kommen des Heiligen Geistes hat Gott diese Geheimnisse offenbart. Und darum finden wir in Paulus Briefen zum Beispiel die 8 Geheimnisse, alle im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und das ist das himmlische Volk Gottes. Und das sind die himmlischen Dinge. Und eben der Herr Jesus sagt, wenn ich euch das Irdische sage, all das, was mit Israel zusammenhängt und dem Reich und den Zusagen, die eben für das tausendjährige Reich auf der Erde gültig sind, wenn ihr das schon nicht versteht, dann werdet ihr auch gar nicht verstehen, wenn ich diese himmlischen Geheimnisse offenbare. Und ich habe gesagt, das war ein Geheimnis. Und nun im Himmel sagt der Herr Jesus, gehe ich und werde dort im Haus des Vaters Wohnungen bereit machen für euch. Warum sind diese Wohnungen nicht schon längst in dem Tempel bereit gemacht? Ja, dann hätten die Engel eine Frage gehabt. Warum gibt es so viele Wohnungen da im Haus des Vaters im Himmel und niemand ist dort? Für wen ist das? Aber Gott hat ja das Geheimnis der Gemeinde, das hat er nie geoffenbart. Keinem Engel und durch das ganze Alte Testament hindurch keinem Propheten. Das war in Gott verborgen. Und darum sollte es auch keinen Hinweis geben, dass im himmlischen Tempel bereits eine unglaubliche Anzahl von Wohnungen bereit wären. Übrigens im Tempel in Jerusalem auf der Erde, auf der Nordseite des Allerheiligsten gab es ein Gebäude, das Haus des Feuerherds hieß das. Und dort wohnten jeweils die Priester, die Dienst hatten. Zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, in Lukas 1 hatte er eine Woche Dienst, von Sabbat bis Sabbat. Und da hat er dort in diesem Haus geschlafen. Also wenn wir zusammen auf den Tempelberg gehen würden, das geht jetzt wegen Corona nicht, aber dann könnte ich euch ganz genau zeigen, auf die Quadratmeter genau, wo das Gebäude war, wo die Priester geschlafen haben, im Haus des Vaters. Ja, und das ist ein Abbild des Himmlischen. Das hatte Platz für einige Priester, aber wir müssen uns vorstellen, dass das Heiligtum auf der Erde ist ja nur ein Schattenbild von dem Original, sagt Hebräer 8. Und ein Schatten ist ja, oder wenn jetzt da Sonnenlicht kommen würde und ich halte meine Hand hin, dann könnte man ein Schattenbild von meiner Hand sehen. Aber der Schatten im Vergleich zur Hand ist natürlich etwas ganz anderes. Ja, das ist 3D. Das ist nur 2D. Zweidimensional, dreidimensional. Es ist also nur ein schwaches Abbild, ein Schatten von einem Körper, der den Schatten wirft. Und so ist natürlich der Tempel in Jerusalem auch nur ein schwaches Abbild, obwohl es das schönste Haus auf Erden war damals. Ich habe ja schon gestern erklärt, der Talmud sagt, wer den Tempel noch nie gesehen hat, den zweiten Tempel, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Aber es war nur ein Schattenbild. Und um das noch klarer zu machen, was der Unterschied ist, das Allerheiligste war ein Raum von 20 mal 20 Ellen. 10,50 Meter auf 10,50 Meter. In der Mitte von dem Boden sieht man heute noch in Jerusalem eine Vertiefung genau für die Bundeslade, die Salomo gemacht hat. Ich habe das Original gesehen. Ist also heute noch sichtbar. Das ist das Allerheiligste. Dieser Bereich auf dem Felsen, der heute im Felsendom ist. Und nun ist es aber so, in Offenbarung 4 und 5 haben wir einen Blick in den Himmel hinein und sehen dort den Thron Gottes, die Bundeslade. Und Gott sitzt auf dem Thron. Und dann wird gesagt, dass die 24 Ältesten um den Thron sitzen, im inneren Kreis die 4 lebendigen Wesen, die Cherubim, und dann im äußeren Bereich sind Engel. Und die Bibel sagt in Offenbarung 5, Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Das sind Hunderte von Millionen. Also Tausende mal Tausende sind Millionen und Zehntausende mal Zehntausende, das sind Hunderte von Millionen Engeln im Allerheiligsten. Also, wir sehen, das ist ja 1050 mal 1050, das ist wirklich ein Schattenbild. Das ist also ein bisschen größer da oben in der Herrlichkeit. Und drum auch dieses Haus, Bet-Hamoked, wo die Priester geschlafen haben, das ist auch nur ein Schattenbild. Aber im originalen Tempel, da war bis Johannes 14, waren diese Wohnungen noch nicht bereit. Damit keine unberechtigte Frage aufkommt im Himmel. Für wen ist das? Gott muss irgendwo einen Plan haben. Nein, der Plan war verborgen in Gott. Und Epheser 3 sagt, dass erst jetzt durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örten kundgetan wird, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Engelwelt ist, was Gott mit uns gemacht hat. Mit den Erlösten, seit der Herr Jesus gekommen ist und die ihn aufnahmen, zu Kindern Gottes gemacht wurden und dann zusammengefügt wurden zu einem Leib, zur Gemeinde. Sie staunen. Darum sagt 1. Korinther 4, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als auch Engeln. Und 1. Petrus 1 sagt, dass in die Dinge, die mit unserer Rettung zusammenhängen, dass Engel hineinzuschauen begehren. Und der Ausdruck hineinzuschauen begehren meint im Griechischen lange Hälse machen. Die Engelwelt kennt das Thema Erlösung nur aus Theorie, weil die Engel wurden direkt von dem Sohn Gottes geschaffen, jeder Einzelne, und die hatten eine höhere Erkenntnis als die Menschen, als Adam und Eva. Das sagt 2. Petrus 2, dass die Engel größer an Stärke und Einsicht sind. Und ihre Entscheidung war definitiv, weil es eine ganz vollkommen bewusste Entscheidung war, abzufallen oder treu zu bleiben. Und darum sagt Hebräer 2, dass Gott eben die Engel nicht ergreift, um sie herauszuführen und wieder zu retten, sondern nur der gläubigen Menschen nimmt er sich an, des Samens Abrahams. Und das macht also klar, das war definitiv. Aber bei den Menschen war das anders. Adam und Eva hatten die Möglichkeit einer Umkehr. Und dann die Generationen, die folgten und geboren wurden als Sünder. Ja, wir haben uns ja nicht entschieden. Wir möchten als Sünder geboren werden. Ja? Aber als Geborene, als Sünder, werden wir vor die Entscheidung gestellt. Es gibt die Möglichkeit der Rückkehr und der Bekehrung und der Wiedergeburt. Aber wir müssen uns entscheiden. Und darum gibt es bei den Menschen diese Möglichkeit der Umkehr. Und die Engelwelt sieht das, was Gott mit uns gemacht hat. Sünder, Rebellen. Und er zieht sie, er sucht sie, die verlorenen Schafe. Und er bereitet ihnen eine solche Erlösung. Und er hat einen Plan gehabt für die Gemeinde. Das sind die Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. Er hat einen Plan gehabt und den hat er gehabt in seinem Herzen von Ewigkeit her. Und der Herr Jesus sagt, ich gehe ins Haus des Vaters und werde Wohnungen bereiten. Und jetzt sind diese Wohnungen da. Jetzt ist der Engelwelt klar. Gott hat einen Plan mit der Gemeinde. Und da sehen wir auch, welche unerhörte Stellung die Gemeinde hat. Das hängt zusammen mit dem Himmlischen. All das, was wir über Israel wissen, das ist das Irdische. Aber es ist wichtig, dass wir alles an seinen Platz lassen und die Gemeinde auch nicht mit Israel mischen, aber auch nicht Israel kaputt machen mit einer Ersatztheologie. Das ist eine Form von Antisemitismus. Das muss man sagen. Der Teufel hasst Israel. Warum? Weil aus diesem Volk der Messias kommen sollte. Aber der Teufel hasst Israel immer noch, auch heute, obwohl der Messias schon gekommen ist. Warum? Weil er weiß, aus diesem Volk wird der gläubige Überrest kommen, wenn ganz Israel gerettet wird. Ja? Und er hasst dieses Volk und er mag ihm das auch nicht gönnen, dass Gott die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob erfüllen wird. Und darum ist die Ersatztheologie eigentlich, muss man sagen, eine teuflische Idee. die eben Gottes Plan für Israel kaputt machen will, es ist Antisemitismus, aber ganz versteckt. Das muss man sich aber klar sein, dann erschreckt man, was eigentlich dahinter steckt. Aber wenn man das dann eben anerkennt und schätzt und liebt, was Gott mit Israel vorhat, dann hat man auch eine Wertschätzung für das, was die Gemeinde ist, ohne dass man die Dinge miteinander vermischt. Und wir müssen die Dinge wissen, die irdischen Dinge und auch die himmlischen Dinge. Und so sagt der Herr Jesus, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das ist nochmals viel schwieriger. Aber wenn wir das Irdische glauben, das, was mit Israel zusammenhängt, dann können wir auch Gottes Pläne glauben und verstehen und uns daran freuen im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und dann sagt der Herr Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Ja, weil der Herr Jesus sagt ja, dass er diese Dinge bezeugt, die er gesehen hat. Er war im Himmel und er ist vom Himmel herabgekommen. Und dann kann er auch das Himmlische so direkt verkündigen. Darum kommt hier dieses Thema in Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Oh, aber das steht nicht in allen Bibeln, stimmt's? Steht das in allen Bibeln, der im Himmel ist? Nein, das ist traurig. Das ist wieder die Sache mit Nestle-Aland. Dieser Minderheitstext lässt das weg, diese Handschriften aus Ägypten lassen das weg. Und es fällt auf, dass immer wieder, nicht überall, aber immer wieder in diesen Handschriften werden Dinge weggelassen, die wichtig sind für die Gottheit Christi. Das ist ganz interessant. Und es ist eben so, dass diese Irrlehre der Gnostiker, das war eine Bewegung im ersten Jahrhundert, das war, kann man sagen, die tödlichste Gefahr für die Christen im ersten Jahrhundert. Die Gnostiker, die haben die Gottheit Christi geleugnet. Und auch seine wahre Menschheit. Die haben gesagt, Christus ist nicht im Fleisch gekommen, er wurde nicht ein wirklicher Mensch, sondern hat einen Scheinleib angenommen. Sie hatten übernommen von der griechischen Philosophie, von Plato, alles Materielle sei eigentlich minderwertig. Und darum sagten sie, unmöglich kann Christus einen wirklichen Körper angenommen haben, ein wirklicher Mensch geworden sein, denn das wäre ja minderwertig. Und so leugneten sie Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und sie leugneten auch die ewige Gottheit des Herrn Jesus. Und das war also eine tödliche Gefahr für die Gläubigen im ersten Jahrhundert. Und darum hat Johannes Kampfschriften geschrieben, um die Gläubigen vor diesen Irrlehren zu warnen. Und wenn wir kurz aufschlagen, 1. Johannes 4, da sagt er in Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Und diese Gnostiker gab es überall, aber auch besonders in Ägypten. Und darum kommen diese Änderungen in Handschriften, wo genau Dinge, die mit der Gottheit Christi zusammenhängen, weggelassen werden. Und hier in Johannes 3, Vers 13 heißt es nämlich, der Sohn des Menschen, wörtlich, Ho-On. Verstehen wir das? Ho-On, der Seiende im Himmel. Da haben wir wieder den gleichen Ausdruck aus dem Vorwort. Das haben wir doch gesehen. 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, Ho'on, der Seiende im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Und jetzt haben wir hier wieder diesen Ausdruck Ho'on, der in 2. Mose 3, in der Septuaginta, die Übersetzung ist für Ich bin. Wenn Gott sagt, ich bin der Ich bin. Ich bin. Ho'on. Und merken wir, das ist eine Stelle, die ist so wunderbar, aber die wurde zerstört durch diese Handschriften. Also das kann man dann Rand einsetzen. Ich mache das auch in meiner CSV Elberfelder. Die haben ja leider einen Mischtext benutzt. Oft Mehrheitstext, aber dann manchmal auch Minderheitstext. Aber hier haben sie es richtig gelassen, der im Himmel ist. Und da ergänze ich für mich in meine Übersetzung, ich brauche ja meistens die Mehrheitstextausgabe hier von Robinson Pierpont auf Griechisch und dann schreibe ich mir das in meine Bibel rein. Und da gibt es eine Elberfelder nach dem Mehrheitstext. Ja, und das sind kostbare Dinge. Der Sohn des Menschen, der Seiende im Himmel. Und er ist vom Himmel herabgekommen, um den Rabbinern und auch den ganz einfachen Leuten, wie wir sehen werden in Kapitel 4, der samaritanischen Frau am Brunnen, das Irdische zu verkündigen, aber auch das Himmlische. Auch das Himmlische. Und noch ein Beispiel, wo dieser Minderheitstext mit Handschriften aus Ägypten geändert hat, das ist Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, oder der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und jetzt haben die geändert, anstatt der eingeborene Sohn, haben die der eingeborene Gott. Könnte einer sagen, das ist doch toll. Da wird die Gottheit Christi bezeugt. Nein! Die haben das ausgenutzt, um zu sagen, seht ihr, Jesus Christus ist Gott. Aber er ist der eingeborene Gott, das heißt, er war einmal nicht. Und dann wurde er Gott durch Geburt. Und damit wird die Gottheit Christi völlig verdreht und geleugnet. Nun ist aber korrekt, eben der eingeborene Sohn, beziehungsweise der einzige Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, und das macht wieder klar seine Ewigkeit. Ja? Er ist der Ich bin von Ewigkeit her. Aber sehen wir, wie subtil die da gearbeitet haben. Und zwar schreibt man eben Sohn, Hyos, fast gleich wie Theos. Und da muss man nur ein bisschen ändern und dann hat man das geändert. So ging das, so subtil. Und dann Johannes 3, 13, einfach so den Zusatz, der sei in dem Himmel weg. Oder noch ein Beispiel will ich zeigen. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier haben wir eines der 8 Geheimnisse von Paulus und es wird hier genannt anerkannt groß. Und da beginnt es, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jetzt haben die Minderheitshandschriften er, der offenbart worden ist im Fleisch. Das Wort Gott weg, aber auch wieder einen kleinen Trick. Und zwar schreibt man der, das ist Hos und nicht Theos. Ja? Und das schreibt sich fast gleich, muss man nur ein bisschen wegmachen von der Schrift und schon hat man nicht mehr Gott, sondern der geoffenbart worden ist. Aber man stolpert, nicht wahr? Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. der geoffenbart worden ist im Fleisch. Wie? Da ist ein Trick dahinter. Und das hat schon Systematik, dass da so Dinge weggelassen werden. Aber darum ist es mir wichtig, das so zu erklären, damit umso mehr diese Stellen wieder ihren vollen Wert und ihre Bedeutung für unsere Herzen bekommt. Der Sohn des Menschen, der Seiende im Himmel. Er ist vom Himmel herabgekommen, um uns nicht nur das Irdische, sondern auch das Himmlische zu erklären. Aber jetzt gibt es noch was Interessantes. Da heißt es doch, der Sohn des Menschen. Und das meint ja den Herrn Jesus als Mensch. Das betont seine Menschheit. Und dann heißt es, der Seiende im Himmel. Ja, wie geht das? Nicht wahr? Wir sind da in Jerusalem im Jahr 29. Gespräch in dieser Nacht und der Herr Jesus spricht zu Nikodemus von sich als dem Sohn des Menschen, der da in Jerusalem war, als wirklicher Mensch. Und als Mensch war er zu dem Moment in Jerusalem, nicht in Nazareth. Als Mensch ist der Herr Jesus ja nicht allgegenwärtig. Er wurde ja ein richtiger, wirklicher Mensch. Eben, das betont ja das Johannesevangelium, das auch eine Kampfschrift ist, wie der erste Johannesbrief und auch der zweite Johannesbrief. Und das Wort wurde Fleisch. Das Wort Fleisch, das ist ein Schlag gegen die Sektenbewegung der Gnostiker im ersten Jahrhundert. Er wurde ein wirklicher Mensch. Und eben, er war da in Jerusalem, aber jetzt sagt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, der Seiende im Himmel. Ja, aber dann war er gleichzeitig im Himmel. Ja, aber wie geht das? Als Mensch ist er doch nicht allgegenwärtig, nein? Ja, wieso sagt er denn, der im Himmel ist? Ja, weil der Herr Jesus hat ja nie aufgehört, Gott zu sein. Der Herr Jesus hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein, sagt Philipper 2, Vers 5. Und trotzdem, er muss das nicht an sich reißen, er war Gott gleich. Aber trotzdem hat er sich erniedrigt und hat Knechtsgestalt angenommen, ist Mensch geworden, und zwar ein wirklicher Mensch, auch in seinem Äußeren als Mensch befunden und so weiter, hat sich erniedrigt bis zum Tod, sechste Stufe, zum Tod am Kreuz, zu diesem schändlichen Tod, siebte Stufe. Hat sich so tief erniedrigt, er wurde ein wirklicher Mensch, aber er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Und als Gott ist er allgegenwärtig. Ja, aber möchte man sagen, wenn jetzt der Herr Jesus sagt, der Sohn Gottes, der im Himmel ist, dann können wir es besser verstehen, weil als der ewige Sohn Gottes ist er ja Gott. Aber warum sagt er der Sohn des Menschen? Also er betont gerade seine Menschheit und sagt, der Seiende im Himmel. Ja, ganz einfach, weil der Herr Jesus nicht zwei Personen ist. Der Herr Jesus ist eine Person, aber Gott und Mensch in einer Person. Und man kann das nicht auseinanderreißen und trennen. Man kann es unterscheiden, ja? Man kann sagen, als der Jesus in Johannes 4, der nach dieser Nachtwanderung zum Brunnen kommt, von Jakob, setzt er sich müde hin. Er war ein wirklicher Mensch. Und er hatte Durst. Er war ein wirklicher Mensch. Aber wir können die Menschheit unterscheiden, aber er war gleichzeitig Gott. Und das macht seine Person so geheimnisvoll. Und darum verstehen wir auch, warum der Herr Jesus, können wir kurz aufschlagen, in Matthäus 11 sagt, Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Er sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Das Geheimnis seiner Person und gerade auch als Gott und Mensch in einer Person ist dermaßen unfasslich, dass der Herr sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und da staunen wir also. Jetzt ist eben wichtig, der Herr Jesus setzt gerade einen Ausdruck, der seine Menschheit betont, zusammen mit einem, man sagt dem Attribut, also einer Beschreibung, die seine Gottheit beschreibt. Weil man das nicht auseinanderreißen kann. Ja? Und das betont eben diese Wahrheit ganz besonders. Und wir können ihn wieder unterscheiden. Das sagt dann in Johannes 14, der Herr Jesus, der Vater ist größer als ich. Wie geht das? Er hat das ja nicht als einen Raub erachtet, Gott gleich zu sein. Ja, aber als Mensch hat er sich erniedrigt. Und als Mensch sagt er, der Vater ist größer als ich. Oder 1. Korinther 11 sagt, dass des Christus Haupt ist Gott. Gott der Vater. Da sagt jemand, seht ihr, Jesus Christus hat eine tiefere Stufe. Ja. Als Mensch hat er diesen Platz eingenommen. Und aber gleichzeitig ist er der ewige Gott. Und das kommt gerade in dieser Stelle so schön zum Vorschein. Und wie traurig, wenn man da Nestor Aland folgen muss. Nein, wir wissen überhaupt nicht. Das sind eben ein paar Handschriften, die da gefälscht worden sind. Ganz offensichtlich. Und dann geht es weiter, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wieder dieses Wort muss. Wir haben das ja schon mal erlebt in Vers 7. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt hier, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also diese beiden Wörter habe ich in meiner Bibel ganz speziell angezeichnet. Das drückt das göttliche Muss aus. Gott hat das beschlossen von Ewigkeit her. Und das musste so geschehen, dass die Erlösung geschieht, dass der Herr Jesus erhöht wird ans Kreuz. Und so die Wiedergeburt möglich macht, nämlich damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und jetzt wird erklärt, was Wiedergeburt ist. Wiedergeburt bedeutet ewiges Leben haben. Ja, und was muss man sich vorstellen unter Leben? Nun, später werden wir sehen in Johannes 14, der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben schon gesehen, die sieben Ich-Bin-Worte, aber das sind ja eigentlich gerade drei Dinge. Ja? Und wenn man das alles zusammennimmt, haben wir eigentlich 10 Ich-Bin-Worte. Zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sind 2 Dinge. Ja? Und jetzt hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das Gleiche wird nochmals gesagt wie in Johannes 11. Ich bin das Leben. Und das geht ja zurück auf Johannes 1, wo wir gesehen haben, das Wort, das von Ewigkeit war, hat alles erschaffen, Vers 3, und dann Vers 4, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Also der Herr Jesus hat das Leben in sich selbst. Und noch mehr, er ist das Leben. Ich bin das Leben. Und nun, jeder Mensch, der seine Schuld bekennt vor Gott, bereut und wirklich umkehrt, dem gibt Gott Anteil an dem Leben seines Sohnes. Er hat ewiges Leben. Und dieses Leben haben, das ist Wiedergeburt. Das ist gar nicht so mystisch, wie man denkt, Wiedergeburt. Nein, das heißt einfach, dass das Leben des Herrn Jesus bekommen. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Beachten wir in Vers 15, das ist Gegenwart, sondern ewiges Leben habe, nicht ewiges Leben haben wird. Das heißt, in dem Moment, wo jemand wirklich umkehrt, und das wird umschrieben mit, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und nochmals Johannes 1, Vers 12. Gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da wird klar, die Wiedergeburt ist etwas völlig anderes in ihrem Wesen als die natürliche Entstehung und Geburt. Und dieses aus Gott geboren sein bedeutet, der Herr Jesus ist mein Leben. Und darum kann man dann sagen mit Paulus, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Wiedergeburt. Er ist das Leben in uns. Und dann lese ich noch weiter in Johannes 3. Denn so hat Gott Israel geliebt. Das ist ein einziger... Nein. Das wäre absolut richtig, nicht wahr? Aber der Herr Jesus sprengt hier alle Grenzen Israels in dieser nächtlichen Rede und sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Kosmos. Und das meint alle Menschen. Und nicht eine Auswahl, dass Gott gewisse Menschen von vornherein übergangen hätte, sondern er hat die Welt geliebt, jeden Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so macht der Jesus diesem Nikodemus klar, ja, Gott hat ganz besondere Verheißungen für Israel. Aber die Erwählung Israels bedeutet nicht die Verwerfung der anderen Völker. Das ist ganz wichtig. Nicht wahr? Manche denken, Erwählung bedeutet, Gott erwählt gewisse, um im Kontrast die anderen zu verwerfen. Aber das ist nicht im Wesen der Erwählung, die Verwerfung. Sondern Gott hat Israel erwählt und er hat nicht die Schweiz erwählt. Das ist so. Die Schweiz hat gigantische Berge bekommen, 38 Viertausender. Das ist etwa die Hälfte von ganz Europa. Das ist unglaublich, in so kleinem Land. Ja? Ja gut, ich meine, wenn man die Schweiz ausbreiten würde, flach, dann wäre es so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben einfach nicht den Platz. Ja, aber ich sage, die Schweiz ist ein ganz besonderes Land und diese Berge, aber es ist nicht das auserwählte Volk. Und auch Amerika, die USA, ist auch nicht das auserwählte Volk. Obwohl viele das gemeint haben. Aber Israel, aber diese Auserwählung bedeutet nicht, dass Gott damit die anderen verworfen hätte. Und so wird klar, dass der Heilsplan Gottes die ganze Welt im Fokus hat. Und Gott hat diesen einzigen Sohn gegeben für die ganze Welt. Aber dann wird der Fokus, dieser breite Fokus, wieder zusammengezogen auf einen Einzelnen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es geht um die Bekehrung des Einzelnen. Es gibt nicht eine pauschale Wiedergeburt für die Welt. Der Einzelne muss umkehren. Und nur die, die sich bekehren und wirklich realisieren, ihr müsst von neuem geboren werden. Das ist nicht eine Option. Ja? Wer will? Nein, es ist ein Befehl Gottes. Gott befiehlt, sagt Paulus auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, Gott befiehlt allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Das ist ein Befehl Gottes. Und wer sich nicht bekehrt, der rebelliert gegen Gott. Gott möchte das Heil, er möchte nicht die Verdammnis. Aber nur der wird gerettet werden, der eben als Einzelner sich entschließt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wie wunderbar, dieser Nikodemus hat das schließlich getan. Es war ein Kampf, aber er hat es getan. Ja, die Zeit ist um für heute Morgen. Aber heute Nachmittag geht es ja weiter um 15.30 Uhr. Und dann werden wir nochmals eine Überraschung erleben. Mit Johannes 3. Und zwar, der Jesus hat hier nicht nur Hesekiel 36 im Auge gehabt, sondern noch eine weitere alttestamentliche Stelle. Und wenn man die dann vergleicht mit Johannes 3, das ist einfach nur wunderbar. Und zwar die Stelle im Alten Testament über den einzigen Sohn. Das nimmt der Jesus hier auf. Ja, dann wollen wir hier